Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Laura und wir sprechen darüber, was Körperbehaarung mit mangelnder Selbstliebe zu tun hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Laura.
Hi.
Hallo. Also, du hast mir geschrieben und hier bist du schon.
Zack. Ja, so ganz schnell. So schnell. Ich weiß auch gar nicht so, ich bin auch ein bisschen überfordert, so, dass es dann so schnell ging. Und deswegen.
Macht ja nichts, deine Geschichte ist ja nach wie vor.
Ja, da. Ich, also. Ich habe auch wirklich eine. Also ein Anliegen, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen, was ich hier, warum ich hier eigentlich bin. Ich habe deinen Podcast erst so letzte Woche das erste Mal gehört von einer Freundin. Mhm. Und dann war ich ein Wochenende mit einer Freundin in München und die hat denen gesagt, ach, schreib doch mal Paula, du musst da eigentlich auch hingehen. Weil ich nämlich ein Riesenproblem habe mit meiner Behaarung an meinem Körper. Mhm. Und das, was ich immer wieder merke, ist halt, dass wenn ich das sage, ja, ich bin behaart und so, denken halt die meisten immer erst so an, ja, deine Beine oder du hast Achselhaare viel und nicht so daran, dass man irgendwie auch an anderen Stellen behaart sein kann als Frau, wie Bauch oder Rücken, wo es halt ein bisschen mehr ist als nur so 2-3 Haare.
Wo bist du genau behaart?
Also ich bin am Bauch, so der Wegweiser, also von oben runter, so. Und das sind halt viele Haare, jetzt nicht schwarz, aber viele und in bestimmten Lichtverhältnissen sieht man das auch ganz stark. Und im unteren Rückenbereich habe ich auch
mehrere Haare. Hast du die wegrasiert jetzt?
Ich habe die immer, nee, jetzt gerade ist alles da.
Durfte
weil,
ich mal sehen?
Genau, weil ich wollte dir das auch zeigen.
Ja, okay.
So.
Also, zeig mal. So. Ja, okay.
Da.
Finde ich jetzt schon mal nicht so schlimm.
Und da, ja.
Warte, ich muss mich kurz vom Mikro wegbeugen. Das bisschen da. Okay, ja gut, aber es ist, kommt ja immer darauf an, wie du es empfindest. Ja.
Genau. Also das Einzige, also das sieht jetzt wenig aus, weil ich das halt seit 2 Jahren ungefähr immer Sugaring mache. Mhm. Und das habe ich jetzt vor 2 Wochen auch am Bauch ein bisschen gemacht. Aber der Rücken ist halt wirklich so, das ist das Schlimmste so.
Okay, also ich darf das ganz kurz beschreiben, weil wir sind ja hier ein Produkt zum Hören. Laura hat eine Behaarung am unteren Rücken, die, also ich habe da auch ein paar Haare, jetzt nicht so wild, meine sind dunkel. Und ich würde, es ist jetzt nicht wie bei einem Kaninchen oder so, so dicht bewachsen, sondern einfach ein paar Haare, ein paar mehr. Aber sieht, also mir wäre, würde das jetzt nicht auffallen, aber dich stört es. Okay.
Ja.
Und am Bauch ebenso. Aber meine Schwester zum Beispiel hat auch einen total süßen, haarigen Streifen immer gehabt, so ganz flaumig vom Bauchnabel runter. Und ich fand das immer wahnsinnig süß.
Ja.
Der ist irgendwie im Alter verschwunden. Man enthaart auch so ein bisschen im Alter. Das ist, die Haare fallen aus irgendwann.
Das hoffe ich auch.
Falls das nicht groß ist. Aber hast du aufgrund dieser Behaarung negative Erfahrungen gemacht?
Ganz, ganz viele. Also es kommt daher, dass ich halt mit 13, 14, also ich war sehr früh in der Pubertät schon so, dass ich früh Haare bekommen habe und auch früh Brust und alles. Und ich war mit 13 mal im Schwimmbad, im Freibad und hinter mir stand ein guter Freund und der hat mich direkt darauf angesprochen und meinte so, boah, Laura, du hast ja voll viele Haare auf dem Rücken. Mhm. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, oh Gott, ja, stimmt, alle anderen um mich herum haben gar nicht so viele Haare auf dem Rücken. Gott, ich bin die Einzige und so. Mhm. Und dann ging das halt immer weiter, also dass ich immer angesprochen wurde. Ich wurde Teddybär genannt, weil hier an den Schultern habe ich halt auch ein bisschen längere Haare als andere, aber es sind keine schwarzen und das sieht man nur im Licht.
Sind die jetzt da?
So, ja, die sind da, da mache ich auch nichts. Aber das ist halt immer so im bestimmten
Licht. Ja, aber das ist doch ein süßer Flaum.
Ja, das sagen mir jetzt auch viele Freundinnen immer so, oh, das ist so süß und so. Und auch in meinem Gesicht, dass ich hier mehr Koteletten habe und so im bestimmten Licht mehr Haare. Das ist aber so bei Männern, also ich hatte,
Ich sehe das alles nicht, aber okay, gut.
Das ist halt das Problem. Man sieht das, also vielen fällt das nicht auf. Ich habe auch eine Freundin, die jetzt noch gesagt hat, wenn ich an dich denke, denke ich nicht an deine Haare in deinem Gesicht, sondern denk so, du hast halt keine Haare im Gesicht. Also das ist mir noch nie aufgefallen. Und ja, selber fällt das einem immer auf, dass man zwischendurch mal so ein schwarzes Haar am Kinn wegmachen muss und so ein Borsten und alles. Und das Problem war aber ehrlich gesagt mehr, dass immer, wenn ich Männer kennengelernt habe, dass die mich drauf angesprochen haben und dass die mir aber auch das Gefühl gegeben haben, dass das eklig ist, dass das weggemacht werden muss.
Was haben die zum Beispiel gesagt?
Also ich hatte einen Mann, also da war ich noch jünger, das war so mein erster Schwarm und da war ich 15 und da hatte ich auch meinen ersten richtigen Kuss und so und dann ging es auch ein bisschen mehr zur Sache. Der hat mich dann auch angefasst und hat dann gesagt, boah, rasierst du deinen Rücken? Weil da habe ich meinen Rücken noch so rasiert. Und dann war ich total so, nee, weil ich das halt nicht sagen wollte, weil ich irgendwie gefallen wollte. Ich wollte halt so, nee, den rasiere ich nicht.
Und da waren Stoppeln, oder was?
Genau, es waren Stoppeln, weil das halt, wenn man es rasiert, bei mir immer direkt am Abend merkt man dann schon die Stoppel und ich habe es morgens rasiert und abends war das dann halt dieser Moment und danach habe ich mich auch wirklich zugemacht. Er wollte eigentlich auch mit mir zusammenkommen und so und ich habe gesagt, nee, geht nicht, ich gehe ja für 4 Wochen nach Ecuador und deswegen kann ich nicht mit dir zusammen sein. Also, ne, und dann, als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme nicht aus Berlin, aber ich bin 2015 nach Berlin gezogen und da war dann auch ein ganz extremer Moment, dass mir ein Mann beschrieben hat, wie ich mich denn enthaaren soll, dass ich Epilierer benutzen soll, auch für die Achseln, damit das alles glatt ist und so. Und wir lagen halt wirklich splitternackt im Bett und er meinte sich, ja, guck mal, hier hast du noch ein paar Haare stehen lassen und nächstes Mal fände ich schön, wenn du deinen ganzen Körper einfach enthaart hast. Und ich habe das in dem Moment so empfunden, so, oh ja, okay, gut, mache ich für dich.
Ja.
Also klar. Also
das ist natürlich dann, ne, totale Selbstvergewaltigung.
Genau, ja. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, immer wenn ich Männer mehr kennengelernt habe, habe ich mich direkt verschlossen, weil ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt meine Haare schrecklich findet, dann werde ich wieder verletzt. Also immer dieses, okay, ich will das nicht hören, du hast ja viele Haare vom Mann. Also ich möchte einfach das nicht hören. Und deswegen habe ich mich immer verschlossen und gesagt, okay, gut, hier und nicht weiter, dann haben wir eben keinen Sex oder irgendwas, sondern...
Hattest du denn inzwischen schon Sex?
Ja, ich hatte zweimal jetzt schon Sex.
Wie alt bist du?
Ich bin 24.
Okay. Mhm.
Genau, und ich habe immer kurz, also ganz oft auch, das war kurz davor und dann hatte ich immer irgendwie eine Ausrede, warum es nicht geht.
Nur wegen der Haare?
Ja, nur wegen der Haare.
Okay. und mit wem hattest du Sex? Also musst jetzt nicht Namen nennen, aber warst du da in Beziehung oder warst du?
Nee, ich war noch nie in einer Beziehung und das war mit dem, der mir gesagt hat, ich soll meinen ganzen Körper enthaaren.
Ja.
Mit denen hatte ich mein erstes Mal.
Als du dann enthaart warst?
Als ich dann enthaart war, als ich alles gemacht habe und mit dem, das war eigentlich die Phase, wo wir eigentlich gar nichts mehr miteinander hatten. Er hat mir nämlich gesagt, er will nicht mehr und ich habe gesagt, okay, und 2 Monate später meinte ich aber, oh, ich will jetzt mal mein erstes Mal haben, also ich will jetzt mal Sex haben, können wir das nicht einfach schnell machen, so.
Mhm. Wie alt warst du da?
Da war ich 22.
Okay, und er hat dann gesagt, na gut, wenn du so...
Ja, so in die Richtung, genau. Und ein Jahr später war es auch nochmal so ein Moment, dass er mich trotzdem geküsst hat. Er war in einer Beziehung und dann war trotzdem dieser Moment da, dass er mir gezeigt hat, er mag mich. Aber da habe ich dann auch direkt gesagt, okay, darauf gehe ich nicht mehr wieder ein, weil er mir einfach nicht das gibt, was ich brauche. So, so diese Liebe und dieses so genommen zu werden, wie man ist.
Ja, mit Haaren.
Ja, genau, ja. Mit Haaren. So.
Und der zweite?
Der zweite, das war ein One-Night-Stand. Und das war auch ganz, ganz schrecklich. Das war jetzt Anfang dieses Jahres. Und danach habe ich nur gedacht, warum habe ich das gemacht? Der hat mich wirklich nur benutzt. Also ich bin dann nach Hause gegangen und dachte, okay, das war einfach wirklich betrunken, One-Night-Stand und ab nach Hause. Und es war ganz schrecklich für mich eigentlich.
Weil du dich selber überrumpelt hast damit?
Ja, weil ich dachte... Ich habe Freundinnen, die haben alle permanent irgendwie Sex, die sind in einer Beziehung. Also viele von meinen Freundinnen sind in einer Beziehung oder andere, die sind so offen, die tindern oder haben einfach eine Affäre mit jemandem schon länger. Und ich dachte, okay, ich hatte das letzte Mal Sex vor 2 Jahren, jetzt muss ich nochmal irgendwie das haben, weil die Erfahrung möchte ich haben. Und dann hatte ich diese Nacht und ich bin am nächsten Tag nach Hause gegangen und dachte, wow, das war einfach so bescheuert. Eigentlich hätte ich die Nacht auch mit mir selber verbringen können, weil dann wäre ich irgendwie zufriedener rausgegangen, weil das war gar nichts. Also es war einfach nur so rumgeknutscht und ich hatte am Ende auch gar keine Glückshormone, denn die da hochkamen oder so.
Aha.
Also es war nicht das Gefühl von, okay, das war jetzt richtig.
Dann machst du es einfach nicht mehr.
Ja.
okay, also... Entschuldigung, ich habe gerade 3 Gedanken gleichzeitig gehabt. Wünschst du dir denn eine Partnerschaft?
ich würde sagen, vor 3 Monaten habe ich mir das ganz stark gewünscht. Und ich war in Italien für eine Woche im Urlaub, alleine, ganz alleine. Und habe sehr viel meditiert, sehr viel aufgeschrieben. Und jetzt sage ich, okay, ich wünsche mir das, dass es irgendwann mal so ist. Aber nicht in diesem Moment.
Ja, okay. Du weißt natürlich schon längst, was davor passieren muss, nehme ich an, oder?
Mhm, nämlich? Ja. Die Selbstliebe zu einem selbst.
Ja. Und die Selbstliebe zu dir mit den Haaren.
Ja, genau.
Die, wenn ich das jetzt mal so ganz neutral sagen kann, optisch nicht halb so auffällig sind, wie du glaubst. Aber ich weiß natürlich, wie stark der Eindruck ist, den gesagte Dinge in der Pubertät zu hinterlassen.
Ja.
Hast du schon mal ein neugeborenes Baby gesehen?
Ja, ich war bei einer Geburt dabei von meinen Neffen.
Also mein Erstgeborener zum Beispiel war behaart wie ein kleines Äffchen. Der hatte überall noch dieses Lanugo-Haar, was den Körper bedeckt. Und sie haben ihn 2 Wochen früher geholt, weil er verkehrt rum saß und keinen Platz mehr hatte. Und der hatte schwarze Arme und schwarze Beine und schwarzen Bauch und schwarzen Rücken und es war wunderschön.
Mm, ja.
Und daran erinnert mich das, was du so an dir trägst. Und ich käme nicht im Traum auf die Idee, zu sagen, dass das irgendwie falsch an dir ist. Jetzt musst du dann natürlich auch noch hinkommen.
Ja.
Und dazu wäre es absolut wichtig zu verstehen, dass du bist.
Ja, ja, das ist auch ein ganz schön langer Weg. Also ich bin ja froh, dass ich mit 24 jetzt schon hier so sitze und eigentlich das nur noch der Haken ist, dieses mit der Behaarung und so. Weil vorher war es auch mit meiner Figur, aber das habe ich jetzt abgehakt.
Was ist an deiner Figur falsch?
Ich war früher immer dieses moppelige Kind. Ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen und ich war immer so ein bisschen der kleine Buddha. Und,
aber realistisch oder?
Ja, schon. Ich hatte überall viel Speck und so. Und meine ältere Schwester, die war immer die zarte, schöne. Und mein Papa hat immer sehr viele Kommentare dazu gemacht, von wegen, ja, iss mal nicht so viel, Laura, sonst nicht, dass du noch dicker wirst und so. Und mich auch oft verglichen mit meiner Schwester. Mhm. Und das hat ganz schön geschmerzt, auch dass er an meinen Bauch gegangen ist und meinte, guck mal, hier ist auch ein bisschen zu viel Speck. So, und das war dann so ein, dann war ich 1 Jahr in Peru und habe dort auch ganz schön zugenommen. Also nicht extrem viel, aber wenn ich die Fotos jetzt angucke, ich war schon sehr aufgequollen. Und dann habe ich mich auch gar nicht wohl gefühlt. Und ich habe immer meine Schwester gesehen und gedacht, okay, ich muss so aussehen. Ich muss so zart sein wie sie. Sie wiegt weniger als ich und ich bin kleiner. Und das kann ja nicht sein. Also ich muss irgendwie abnehmen.
Sich mit anderen zu vergleichen, ist der erste Schritt ins tiefe schwarze Höllenloch.
Ja.
Also.
Das habe ich auch ganz stark gemerkt, weil dann kam vor 2 Jahren der Knackpunkt, dass ich morgens aufgewacht bin und nur noch im Bett lag und tagelang nicht rausgegangen bin, Angst vor Menschen hatte.
Mhm. War das ein akuter Zustand oder?
Ja, das war ganz, ganz schlimm. Also ich bin wirklich morgens aufgewacht und habe nichts mehr gegessen ab dem Zeitpunkt. Weil ich Angst hatte, mich zu übergeben in der Öffentlichkeit. Ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und dann war der Moment da, okay, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich kann, und wenn man in Berlin wohnt, dann sind überall Menschen. Und innerhalb von 3 Tagen habe ich dann einer Therapeutin geschrieben, die innerhalb von 24 Stunden einen Termin angeboten hat. Und da bin ich dann hingegangen und auch erstmal zu Fuß, weil ich Bahn nicht fahren konnte, Bus nicht fahren konnte. Und
aus Angst, dich zu übergeben.
Genau, ich hatte einfach diese Angst, Kontrolle zu verlieren. Einfach diese Kontrolle, weil wenn man sich übergibt, dann verliert man die Kontrolle. Mhm. Und ich wollte Kontrolle über mich selber haben. Und ich habe dann innerhalb dieser Zeit 2 Monate ganz extrem abgenommen, also 10 Kilo, und habe dann plötzlich gemerkt, wow, jetzt fühle ich mich besser. Also es war ein ganz komischer Moment dann, weil alle mich angesprochen haben, boah, du bist so schlank geworden und siehst so gut aus. Und ich dachte, wow, jetzt kriege ich so Komplimente gesagt. Und mein Papa hat mich plötzlich beachtet. Der hat plötzlich mich gesehen und hat mich angeguckt von wegen so, wow, jetzt schön und so. Und ja, du bist ja so schlank wie deine Schwester und so in die Richtung. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mein Körper das gar nicht so haben kann, dieses Gewicht, was ich da hatte, weil mir dann plötzlich alles wehtat an den Knochen. Also ich war nicht magersüchtig oder mager, aber für meinen Körper war das schon sehr dünn.
Mhm.
Und dann
wie viel Kilo hast du da gewogen?
Da wog ich 52 Kilo auf 1,56 Meter.
Und jetzt?
Und jetzt wiege ich 57 Kilo.
Aber also nicht, dass es wichtig wäre, wie du aussiehst. Ja, aber du siehst ganz toll aus. Also.
Danke. Ja, mhm. Das ist zu dem, aber, ja.
Du bist jetzt zu pummelig für deinen Vater?
Das hat er seitdem dann nicht mehr so, Kommentare hat er nicht mehr so gemacht, aber ich sehe seine Blicke. Ich sehe ja seine Blicke, wie er mich dann anguckt, wenn ich dann irgendwie, ja, weil mein Papa hat auch ganz, ganz extreme Probleme mit seinem Körper.
Ja, ja, eben, deshalb projiziert er das ja auf dich.
Genau.
Und gut wäre zu lernen, dass einfach, das ist sein Problem, ja? Wie er andere Menschen einschätzt und seinen Hass auf sich selber und seine Disziplinlosigkeit vielleicht oder was weiß ich, was sein Problem ist, ist aber überhaupt nicht deins.
Also, nee.
Und ja, Eltern sagen oder Menschen überhaupt sagen so viel dummes Zeug zu anderen Menschen, oft aus so einer totalen Unbedachtheit heraus, die meistens gar nicht böse gemeint ist, aber man richtet eben mit blödem Geplapper unheimlich viel Schaden an.
Ja.
Und wichtig ist nur, dass du verstehst, was auch immer an Kommentaren kommt, vergleichenden oder so, das ist sein Problem, weil er sich selber nicht akzeptiert. Darum, das hat gar nichts mit dir zu tun. Und das heißt nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist, aber der hat nichts an deinem Körper zu suchen.
In
keiner Weise.
Und das ist das, was ich verstehen muss, weil ich habe immer die Liebe von meinem Vater gesucht.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, dass ich als Kind nicht die Liebe bekommen habe von meinen Eltern, die ich brauchte.
Und glaubst du, dass die Geschwister die schon bekommen haben?
Mein kleiner Bruder ja, weil ich habe, ich würde sagen, ich bin so ein Sandwich-Kind. Also meine älteren Geschwister sind nur 13 Monate auseinander. Und die waren immer welche, die von Anfang an schon sehr schnell sich abgenabelt haben, von also mit 4 Jahren schon gesagt haben, ich möchte nicht kuscheln und so. Also schon so gezeigt haben, ich brauche das nicht.
So. Was so merkwürdig ist?
Ja, es ist merkwürdig, aber so auch meine Schwester war sehr früh so, ich will woanders schlafen, ich will andere Sachen erleben. Die wollte immer sehr schnell raus und so in ihr Leben machen.
Naja, Kinder, also entwickeln das in dem Alter möglicherweise, weil sie spüren, da ist irgendwas...
Ja.
Nicht so, wie es sein soll.
Genau, und dann kam ich als drittes Kind und ich war so ein Kind, ich wollte nur kuscheln. Mhm. Ich wollte nur Nähe haben. Ich wollte nur jede Nacht bei meinen Eltern mit im Bett schlafen. Meine Mama konnte mich nie mit mir kuscheln, weil die ganz stark Neurodermitis hatte und diese Hitze nicht ausstehen konnte. Und ich war immer sehr heiß als Kind. Also ich hatte immer schon eine höhere Körpertemperatur als andere. Und sobald ich dann bei ihr lag unter der Decke, da hat sie angefangen, sich zu kratzen, weil es einfach zu viel Hitze war.
Mhm.
Und mein Papa war nur am Wochenende da, weil der unter der Woche arbeiten musste, woanders und konnte mir deswegen am Wochenende nur das geben, aber trotzdem immer wieder von wegen diese Kommentare von wegen, ja, du bist da nicht so perfekt und da nicht so perfekt und deswegen nicht diese Liebe bekommen, dass ich hatte in der einen Hypnose bei meiner Therapeutin auch rausgefunden, dass es einfach so war, dass ich diese Liebe von meinem Papa eigentlich nur suche. So, dass er mich in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich so lieb, wie du bist. Und daran musste ich ganz stark arbeiten, dass das nicht ausschlaggebend ist, sondern ich lieb mich so, wie ich bin.
Mhm, und, genau, und keiner kann ja diese Meinung zerstören.
Ja. Ja.
Wie ist dein Verhältnis heute zum Elternhaus?
Super gut. Also... Ich würde sagen, nach meiner Therapie habe ich mit meinem Papa jetzt eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir waren immer sehr, sehr eng, weil ich mit 13 Jahren schon mit ihm aufs Hurricane Festival gegangen bin. Also der ist sehr ein Festivalliebhaber und wir gehen jetzt in 2 Wochen auch wieder auf dem Festival zusammen und sind da ganz eng miteinander und können auch super gut reden. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich vom Charakter. Und
vielleicht hat er dich deshalb rausgesucht, nicht?
Ja, vielleicht deswegen.
Also ich selber meinte, aber es ist natürlich leichter, dann auf dich zu zeigen.
Genau, und meine Mama, sie ist manchmal ein bisschen schwierige Person, weil ich studiere nämlich Kindheitspädagogik und sie ist Tagesmutter und da krachen manchmal Welten aufeinander, so altmodische und neumodische Sachen. Aber wir verstehen es auch gut. Also eigentlich habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern jetzt. Weil
sind die noch zusammen?
Die sind noch zusammen. Die sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet und sind zusammen. Und ja.
Hast du denen mal von deiner Problematik erzählt? Also deiner gefühlsmäßigen Problematik?
Ja, meiner Mama habe ich, also als das rauskam, dass ich Therapie brauche, dass es mir schlecht ging, ich rufe immer direkt meinen Papa an, wenn sowas ist.
Mhm. Aber kann der gefühlsmäßig mit sowas umgehen?
Ja, der hat direkt, also als er aufgelegt hat, hat er wohl zu meiner Mama gesagt, okay, ich muss jetzt überlegen, wie ich nach Berlin fahre. Also ich muss jetzt eigentlich direkt nach Berlin, Laura geht's nicht gut. So, und das sagt
das heißt,
er aber nicht.
Er liebt dich durchaus.
Ja, er liebt mich, glaube ich, ganz stark. Also das weiß ich auch. Und er hat mir direkt geholfen. Also er hat direkt gesagt, Laura, schreib eine Heilpraktikerin an mit Psychotherapie und so, die du musst da hingehen und so. Und als ich das meiner Mama gesagt habe, meine Mama war so, wie, du? Du bist doch immer so fröhlich und so, das kann doch nicht sein. Also sie hat ganz stark das vermittelt, so, das kann nicht sein, dass meine Tochter in eine Therapie muss und meine Familie ist die heile Familie. Alles ist, läuft immer gut. Also nie brauchte jemand irgendwie eine Therapie so in ihrer kleinen Familie. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ja, und Laura, also du musst einfach mal kotzen in der Öffentlichkeit, dann wirst du ja merken, dass das kein Problem ist. Und das ist wirklich ja. Dieser Satz, den man nicht hören möchte, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht. Und ich habe wirklich bei meiner Mama geweint, die kann da nicht mit umgehen. Also die kann nicht mit Tränen umgehen, die kann auch nicht mit damit umgehen, dass ich sehr, sehr offen bin. Über meine Gefühle möchte ich immer reden und irgendwie auch sagen, warum es mir nicht gut geht. Und meine Mama versteht das nicht. Sie vergleicht das direkt mit sich und meint so, das verstehe ich jetzt nicht. Also ich würde das jetzt nicht so sehen oder so fühlen und so. Also weil meine Mama ist eine, die verdrängt ihre Gefühle ganz, ganz stark. Die habe ich noch nie weinen sehen. Die ist immer eine taffe Frau gewesen und die immer für 4 Kinder einfach da gewesen und hat aber nie auf sich geachtet, was sind ihre Gefühle, was sind ihre Bedürfnisse so.
Naja, da muss man auch nicht weinen, wenn man sich nicht spürt.
Ja.
Hast du denn jetzt allgemein Schwierigkeiten entwickelt, dich Menschen männlicher Natur zu nähern? Also wie wirkt sich deine Angst im Alltag aus, das wüsste ich.
Okay, also man muss dazu sagen, dass wenn ich Männer kennenlerne, dann ist es immer erstmal so auf diese Kumpelart. Also ich bin ja immer so, dass ich dann so witzig bin und dann, dass man viel zusammen lacht und dass am Ende mal kommt, wow, ey, du bist voll locker und voll cool.
Und warum kannst du dich nicht als Frau präsentieren?
Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich da hinsetze und sage, okay, so mache ich jetzt, also so verhalte ich mich jetzt, weil so will der Mann das bestimmt sehen, weil das eine Frau ist.
Nee, okay.
Dann, ja, das ja, ist, ne?
Gar nicht, aber es gibt einen Unterschied zwischen tussig sein und Frau sein. Wenn du dich aber immer als Kumpeline präsentierst, entsexualisierst du dich automatisch. Was natürlich Sinn macht, wenn du sowieso nicht willst, dass sich jemand nackt sieht, wegen der Haare.
Ja.
Aber wenn du den Zustand ändern willst, musst du das eben auch ändern. Also, und eine Frau stellt auch Bedingungen, weißt du, an den anderen. Da darf auch nicht jeder ran. An einen Kumpel darf jeder ran.
Ja,
emotional.
Ja,
aber
ja.
An eine Frau, die entscheidet, wer näher kommt und wer nicht. Und wenn du es irgendwie schaffst, diese Grenze für dich zu ziehen, hast du auch eine andere Ausstrahlung nach außen, weißt du? Weil mit der Laura kann man sich im Schlamm wälzen und mit Strohballen bewerfen und Bier mit den Zähnen aufmachen.
Ja.
Aber jetzt mal langfristig gedacht, in die Zukunft reisen kann man mit ihr eben nicht, weil sie ist ja der Kumpel, weißt du?
Ja.
Den ich anrufe, wenn ich einen Maibaum stellen muss an das Fenster irgendeiner anderen Frau. Dafür rufe ich die Laura an. Und das ist aber gar nicht mehr das Spiel, was du spielen willst. Und darum musst du da aktiv aussteigen und sagen, du, ich trage jetzt nicht mit dir die Bierkästen hoch, im übertragenen Sinne, sondern du kannst dir gerne überlegen, wie wir einen schönen Abend machen, der mir Freude bereitet.
Ja.
Warum nicht?
Das ist so, es hört sich so einfach an und ich.
Nee, ich weiß,
so,
dass es schwer ist.
Das ist sehr, sehr schwer, weil. Ich hatte eine Situation, da habe ich sogar einem Mann beim Umzug geholfen und ich habe den gerade mal 2-mal so getroffen oder 3-mal und über eine Dating-App und dann hat er mich ganz spontan angerufen und meinte, ich habe niemanden, der den Transporter fährt, mein Führerschein liegt in einer anderen Wohnung, ich komme da nicht dran und dann bin ich ganz schnell gesprungen, habe wirklich eine gute Freundin, dann gesagt, du, der braucht unbedingt Hilfe.
Ich kenne ihn zwar nicht,
ja, aber... Ich kenne ihn eigentlich, er ist ja gar kein Freund von mir. Ich kenne ihn jetzt seit 4 Wochen und schreibe seit 6 Wochen mit dem und würde ihm aber gerne helfen. Und dann bin ich den ganzen Tag mit einem riesigen Transporter durch Berlin gefahren, habe ihm noch tragen geholfen und er hat mir gesagt, ja, und dafür kriegst du ein großes Dankeschön. Dann gehen wir ins Kino, machen, gehen essen. Und am Ende war es aber so, dass dann die, die ihm auch geholfen haben beim Umzug, einfach zum Tragen und so, hat er einfach alle zum Essen eingeladen.
Und dich nicht.
Und mich dann halt mit denen zusammen.
Ach so, okay.
Und war danach, kam aber nie wieder dieser, okay, du hast ja noch den Transporter extra gefahren, du bist ja extra gekommen und so. Es gab nur ein Dankeschön, was ich dann so einfach gesagt, ja, ist so, ist voll okay. Und alle meine Freundinnen so, das kann ja nicht sein und so, weil ich bin ja aufgesprungen. Ich bin direkt wieder so, oh, ja, okay, das, da sehe ich vielleicht was, weil wir haben Gutes für alle, wir verstehen uns gut, vielleicht kann da was raus werden. Und wenn ich da dranbleibe und ihm einfach das gebe, was er gerade braucht und irgendwie ihm helfe, dann sieht er das auch.
Mhm. Was er aber auch sieht, ist, dass Laura niemals sich selber das gibt, was sie gerade braucht.
Ja.
Und dann landest du zack in der Friendzone, wie man das so nennt. Ja.
Das habe ich auch gemerkt, weil danach war dann einfach auch nochmal 2-3 Mal treffen und einfach nur Netflix schauen. Und dann gab es irgendwann, also er ist zu mir in die Nähe gezogen, wirklich 5 Minuten entfernt. Und dann war einfach irgendwie nichts mehr da. Also Kontakt haben wir jetzt auch nicht mehr und daraus wurde auch nichts. Und das habe ich immer wieder, dieses Problem. Immer wieder, dass ich zu schnell das mache, was ein Mann vielleicht von mir erwartet, wenn er mich fragt und nicht sage, nee, ich kann das nicht machen oder nee, habe ich jetzt keine Zeit, sondern dass ich immer das ermögliche, so direkt, okay, gut, dann kann ich an dem Tag, wenn er sagt, ich kann nur an dem Tag und ich sage, ich habe eigentlich Termine, mache ich es trotzdem möglich, nur damit ich die Person sehe und weil ich einfach immer hoffe, vielleicht ist das jetzt der Richtige.
Ja, und da liegt das Problem. Ja, also das ist, ich würde die Haare als kein Problem benennen, weil so wild ist es nur wirklich nicht. Aber das Problem ist, dass du dich anbietest aus Bedürftigkeit und Hoffnung. Und das riechen Leute auf 500 Kilometer gegen den Wind. Ja? Und das zieht immer genau die gleichen Menschen an. Und das sind die, die du nicht haben willst.
Ja.
Also darum meine ich, es ist... wenn du lernst, dass du eine Frau bist, die Ansprüche hat an das Leben und diese auch bestätigt wissen möchte und die einen bestimmten Plan hat für sich und da dürfen nur ganz bestimmte Leute mitspielen, weil die meisten sind nicht das, was du möchtest. Und wenn du mit dieser Haltung durchs Leben gehst, wird sich alles ändern. Und ja, leicht gesagt, schwer getan, aber du kannst es in ganz, ganz kleinen Schritten üben. Zum Beispiel der Nächste, der dich anruft oder schreibt und sagt, Laura, ich muss umziehen, ich habe mir gerade das Bein gebrochen, ich habe keinen Schlüssel, ich brauche Bier, kannst du mir was vorbeibringen? Ich habe es halt irgendwie mit Bier oder Eis oder was weiß ich. Dann sagst du, es tut mir leid, ich habe keine Zeit.
Ja.
Mehr nicht.
Mhm.
Und das machst du ein paar Mal, gerne auch immer mit denselben Leuten. Und wenn du dann merkst, dass sie sich nicht mehr melden, dann weißt du direkt, ah, die waren gar nicht an mir interessiert.
Ja.
Ist eigentlich einfach.
Ja, es ist wirklich einfach.
Und also, du merkst dir einfach, du springst ab jetzt nicht mehr.
Mhm.
Und stattdessen bittest du mal jemanden um Gefallen.
Ja, und das kann ich ganz schwer. Also das kann,
natürlich,
das
weil du so dir selber nicht wert bist.
Ja.
Aber das kannst du üben. Kleine Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin ja immer nicht so ein Tinder-Fan, so wie es praktiziert wird, obwohl das natürlich gute Seiten hat auch. Aber ich wünsche mir mehr Live-Charakter im Dating-Leben von Menschen. Also wenn du irgendwie auf irgendeinem Weg jemanden kennenlernst und der riecht sofort, aha, die Laura ist so eine, die kann man prima einspannen. Und der fragt dich und sagst einfach nein. Und wenn nochmal ein Versuch kommt, dann suchst du dir irgendwas aus, worum du bitten kannst.
Ah, okay.
Keine Ahnung, ein klitzekleiner Gefallen.
Mhm.
Ja. Und wenn jemand ernsthaft an dir interessiert ist, wird er dir diesen Gefallen tun. Jetzt nichts Großes wie fahr mir einen Umzugswagen, das finde ich schon ganz schön keck, ja, für jemanden, den man nicht kennt, zumal wenn er noch andere hatte, die ihm beim Umzug geholfen haben. Aber bitte Leute um Gefallen und ich meine jeden, den du so kennenlernst auf Tinder oder was weiß ich, dass die Chance, dass das der Mensch fürs Leben ist, ist ja relativ gering. Also ganz schamlos einfach sagen, du, ich bräuchte unbedingt, könntest du mal.
Ja.
Und das übst du einfach. Gerne auch mit Leuten, die dir vielleicht jetzt nicht so, wo du sagst, ah, ist eigentlich gar nicht so mein Typ, aber der ist so dreist und schreibt gut, was weiß ich.
Ja, ja.
Ja? Ja. Üb das, weil wenn du es übst, wird es leichter für dich und dann wird es irgendwann Usus. Dann kannst du das. Und das hat nichts damit zu tun, ist ja immer so die Angst, dass du super egozentrisch bist, sondern du weißt, was du möchtest und du lebst danach.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und diese Haare sind einfach nur symbolisch für das, was du dir an Selbstliebe eben nicht entgegenbringst. Du benutzt die Haare als Ausrede, um, also im übertragenen Sinne oder sagen wir eher unterbewusst, um nicht in die Konfrontation gehen zu müssen, jemanden um etwas zu bitten oder sich emotional zu öffnen und dann eine Abfuhr zu empfangen.
Ja.
Wie du es gefühlt ja aus deiner Kindheit gewohnt bist. Darum drehst du es jetzt einfach um, betrachtest das Leben als Spiel, das ist es nämlich, und du machst ab jetzt es genau andersrum. Du bist diejenige, die Hand aufhält.
Ja, und
nicht
das,
auf dreiste Art, sondern auf, ja, man kann anderen Menschen schon mal einen Gefallen tun.
Genau. Ja, das ist, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also das ist auch was, was ich wirklich stark lernen muss. Ich habe letztens noch mein Zimmer umgestellt und alles und ich habe einen großen, riesigen Schrank bei eBay Kleinanzeigen mir geholt und ich habe alles alleine gemacht. Ich bin Transport alleine hingefahren. Ich habe den ganzen Schrank, 1000 Platten, die 2 Meter groß waren fast.
Packs oder was?
Das war so ein ganz alter, robuster Schrank, habe ich in den 3. Stock getragen und ich war fix und fertig und habe aber gesagt, nee, ich brauche da keine Hilfe. Mir muss niemand helfen, weil ich kann das ja alleine. Ich bin ja die starke, emanzipierte Frau. Ich kann das alles alleine und habe wirklich mein ganzes Zimmer alleine wieder, also bei eBay Kleinanzeigen, ich bin überall rumgefahren und ich habe niemanden gefragt, weil ich immer denke, nee, niemand soll Zeit für mich opfern müssen. So.
Aber auch die stärksten Frauen brauchen Hilfe.
Ja, und das merke ich immer wieder, weil Leute dann sagen, warum hast du nicht gefragt und so. Und ich denke mir immer so, nee. Und am Ende habe ich dann aber auch gemerkt, boah, das war ganz schön anstrengend. Ich helfe dann ja auch Freundinnen mal, das irgendwas, Möbel zu transportieren, guten Freundinnen. Warum frage ich nicht einfach mal? Aber ich denke mal so, nee, das muss ich ja alles selber machen können. Weil wenn ich alleine am Ende alleine, mein Leben lang alleine verbringen werde und niemanden finden werde, dann so denk ich dann immer so, dann kann ich wenigstens alles selber. Ich brauche da keinen starken Mann an meiner Seite.
Oh, nee. Darum geht's doch gar nicht. Um Hilfe bitten ist doch keine Schwäche, sondern es ist gerade eine Stärke.
Ja.
Und das Leben ist zu viel, um es alleine zu bewältigen. Und natürlich brauchst du Hilfe. Gerade für sowas, dafür hat man doch auch Freunde und Bekannte. Dafür sind wir mit anderen Menschen umgeben, damit wir Dinge gemeinsam tun können. Und es bedeutet nicht, dass du eine Pfeife bist, bloß weil du jemanden brauchst, der dir mit deiner winzigen Statur einen riesigen Schrank hochträgt. Ja,
ja. Ja.
Also, wie groß bist du?
1,56? 1,56, ja.
Ja, also es ist absurd.
Ja, das ist wirklich absurd. Aber ich brauche immer diese Anerkennung am Ende, dass Leute sagen, boah, das hast du alleine gemacht.
Ja, aber ist doch idiotisch. So, dann mach es wenigstens vor Publikum.
Ja, das stimmt.
Also
klar.
Lad Leute ein und sagt, ihr steht jetzt hier unten und ich trage das jetzt allein hoch. Das würde ja noch Sinn machen. Ja?
Naja,
und dann können die unten applaudieren und sagen, yay, Laura, nur noch 2 Seitenwände.
Ja. Ja, das wäre dann logischer. Das würde mehr Sinn machen, als wenn ich das alleine mache und am Ende nur erzähle, dass ich es gemacht habe.
Ja. Also, wenn schon, dann richtig.
Ja.
Also, das ist ja, naja.
Ja, ich weiß, das ist so ein riesiges Problem irgendwie, ja.
Steht irgendwas an, was du tragen, transportieren, erreichen musst in nächster Zeit? Ich meine, dann können wir direkt was abmachen.
Ja, ich wollte einen neuen Schreibtisch haben, aber da dachte ich, ein Schreibtisch ist jetzt nicht so.
Nee, ein Schreibtisch ist auch
bei eBay, also ich wollte auch bei eBay Kleinanzeigen so einen schönen alten massiven Schreibtisch mir holen.
Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass du besonders klein bist, aber du bist jetzt auch nicht riesig und Herkules. Darum, wen könntest du denn fragen?
Also ich weiß, ich habe 2 beste Freundinnen, die ich immer fragen kann.
Ja, frag doch mal einen Mann.
Okay.
Einfach nur der Übung wegen.
Der Übung wegen. Oh, das wird eine Herausforderung, weil ich echt nicht viele Männer in meinem Umfeld habe.
Was ist denn mit dem Typen, mit dem du das Ding gefahren hast da? Hast du dessen Nummer noch?
Ja, ich habe sogar, also wir haben vor ein paar Wochen noch, also 3 Monaten oder so noch geschrieben wegen Konzert. und ganz normal.
Dann schreib deswegen genau dem und sag, also wenn du den ominösen Schreibtisch gefunden hast, pass auf, Dingsbums, ich habe hier einen Schreibtisch, ich habe niemanden, der mir hilft. Ja. Bitte komm dann und wir machen das zusammen. Und dann guckst du, was passiert.
Okay.
Im Zweifelsfall ist er ein Idiot und sagt, keine Zeit, will nicht.
Ja.
Vielleicht macht das aber auch.
Ja, stimmt. Das weiß man nicht.
Frag den als erstes.
Okay,
gut. Ja?
Ja.
Und nimm einen schweren Schreibtisch.
Einen ganz schweren Schreibtisch. Ja. Sonst wäre es ein bisschen lächerlich, wenn ich damit zum leichten Schreibtisch einfach nur...
eine Sperrholzplatte.
Ja, genau. Dafür brauche ich Hilfe.
Nichtsdestotrotz auch eine Sperrholzplatte musst du zweit getragen werden. Ja. Denk an die Arbeitssicherheit und so weiter.
Genau.
Und ich werde nicht, dass du rückwärts da die Treppen runterpurzelst. Also den fragst du als allererstes.
Ja, gute Idee.
Gut, und dann so lernst du nämlich, und er vielleicht auch, dass Gefallen auch in beide Richtungen gehen. Mhm. So. Und wie sieht's an der Datingfront momentan aus?
Ich habe über eine Freundin ihren besten Freund kennengelernt im Juni, Ende Juni oder so. Mhm. Und beim Kennenlernen an dem Abend bin ich auch direkt mit ihm nach Hause. Und es war, also ich muss sagen, das Problem war wirklich wieder, dass ich da zu viel reininterpretiert habe, glaube ich. Also zu viel schon wieder gesehen habe in die Zukunft. Aber es war so ein Moment von, ich bin mit ihm nach Hause und wir haben zusammen einen Film noch geguckt morgens um 5 Uhr.
Welchen Film?
Der Bader-Meinhof-Komplex, glaube ich. Das ist
ein toller Film, wenn man besoffen morgens um 5 Uhr sitzt.
Ganz, ganz toll. Und wir haben dann noch ein bisschen Wein getrunken und dann irgendwie um 6 Uhr oder so haben wir das dann ausgemacht und lagen dann bei ihm im Bett und wir haben die darauf folgenden 4-5 Stunden nur gekuschelt, also wirklich nur geschlafen und in Arm gelegen und wirklich nichts. Wir haben uns nicht mal geküsst, wir haben gar nichts gemacht, außer gekuschelt. Man hat aber auch, also ich hatte das Gefühl, er sucht meine Nähe auch. Zwischendurch bin ich nämlich so ein Mensch, der auch mal so, wenn ich schlafen möchte, auch mal so ein bisschen mich umdrehen möchte und mal nicht so viel Nähe. Und er hat es aber immer wieder gesucht, immer wieder mich genommen. Und er hat mich aber auch nirgendwo berührt, also nicht irgendwie so ein Arschkrapscher oder was weiß ich. Mhm. So. Also ich hatte viele Männer, die immer direkt an meine Brust irgendwie gegangen sind. Und er war immer sehr so, nur einfach in den Arm genommen. Mhm. Und am nächsten Tag bin ich dann nach Hause und dann haben wir uns, glaube ich, 5 Tage später nochmal getroffen, alleine auf ein Date. Und dann habe ich wieder bei ihm geschlafen und da ist dann auch mehr passiert.
Was ist mehr?
Mehr ist, wir haben uns dann geküsst. Also ich habe aber den ersten Schritt gemacht.
Mhm.
Ich bin, ich war so betrunken, dass ich gesagt habe, dass wenn ich betrunken bin, dann bin ich so geil, da brauche ich jetzt irgendwie mehr. Und habe ihn dann geküsst. Und dann ging es auch so in Richtung so, dass, es wurde dann gefummelt. Also wir hatten keinen Sex am Ende, aber so das ganze Vorspiel war da.
Ja, okay. Und hattest du das Gefühl, es passiert auch, weil er das will? Oder war das eher dein Drängen?
Also ich wäre mit Küssen auch zufrieden gewesen erstmal, weil ich bin so ein Mensch, ich liebe Küssen und Kuscheln. Ich bin gar nicht so, dass ich merke, dass ich Sex vermisse. Also ich hatte es erst zweimal, aber es ist nicht, dass ich sage, okay, diesen Akt brauche ich, sondern einfach das davor oder auch dieses, also ich knutsche unglaublich gern. Also ich war immer schon jemand, der abends feiern gegangen bin und einfach nur knutschen wollte und gar nicht mit dem Mann nach Hause, sondern einfach nur knutschen.
Knutschen ist ja auch schön. Und also wenn es gut ist.
Genau, wenn es gut ist, ist es super schön. Und dann war es für mich auch okay. Und er hat dann halt auch einfach weitergemacht. Aber man hat auch gemerkt, okay, er macht es auch, er überspitzt es nicht. Also er hat so, das war so ruhig alles, ne? Also es ging halt so langsam voran. Und das Problem war nur, dass ich am Ende so ein, also das größte Problem war, glaube ich, es wäre noch mehr gelaufen, aber ich habe es dann irgendwie vermasselt, weil er mir was gesagt hat und ich habe es falsch verstanden. Und dann war ich am Ende so verwirrt. Also das war so, ich dachte, wir haben am Abend irgendwas gegessen mit Knoblauch und so. Und dann habe ich gedacht, er meinte mit dem Mund, also ob das okay ist. Und dann dachte ich, weil ich habe mit der Hand unten bei ihm dann halt rumgefummelt und dann hatte ich gedacht, er meint, ob das okay ist mit dem Küssen wegen dem Knoblauch. Geschmack oder Geruch. Und ich habe gesagt, ja, ist ja okay, ich habe das ja auch. Und dann meint er so, ja, dann kannst du das ja machen. Und dann habe ich gemerkt,
ich weiß gar nicht, worum es geht. Oder was?
Nee, und dann meinte ich so, ach so, du meinst das? Du meinst, ich soll dir jetzt einen Blowjob geben? Und dann war es irgendwie in dem Moment so, und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, das mache ich aber nicht gerne. Und also, weil ich es wirklich nicht, also ich mache das wirklich nicht bei jedem einfach, den ich nicht, also ja, den ich nicht richtig kenne. Ich muss den richtig gut kennen, um das zu machen. Und dann war es wirklich dieser Moment von, oh, und dann habe ich mich so komisch gefühlt, dass ich einfach untenrum auch mit meinen Händen plötzlich aufgehört habe. Und dann war es so ein Moment so, dann lag ich einfach nur in seinem Arm und dachte so, okay, jetzt alles versaut. Jetzt war, dann war einfach alles so. Dann 2 Minuten später ist er auch dann aufgestanden und meint so, okay, wollen wir noch frühstücken gehen? Und ich dachte so, okay, toll. Also es war irgendwie so wirklich so ein ist ganz egal, komischer Moment. Sowas
passiert.
Also es, ich kann darüber jetzt auch nur lachen. Also es war irgendwie bescheuert. Ja, und dann habe ich halt, bei ihm ist jetzt der erste Mann, wo ich das Gefühl hatte, okay, mit meiner Behaarung bin ich da total, also war ich total zufrieden, also ich habe mich wohlgefühlt so, auch mit meiner Intimbehaarung. Ich habe früher einfach alles weggemacht und ich bin jetzt seit ein paar Monaten so, dass ich sage, nee, ich will eine Intimbehaarung, weil ich mag mich nur mit Haaren dort und mehr, weil vorher habe ich mich gefühlt wie so, weil ich klein bin und ich werde auch immer so auf 15 geschätzt.
Ja.
Und dann dachte ich immer so, ach nee, ich will jetzt untenrum jetzt nicht auch aussehen wie 11 oder so.
Ja.
Und da hatte ich das Gefühl, das ist gar kein Problem für ihn. Also er hat da nicht irgendwie gezögert, irgendwie da unten dann so, was ist das? Und so, und dann, ich weiß nicht, jetzt vom Schreiben her war ich auch total locker immer. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich will ihm permanent schreiben, was ich vorher bei Männern immer hatte. Dieses Aufrechterhalten von Kontakt, so nichts verlieren so. Und jetzt bei ihm ist er so, ach, der meldet sich schon, wenn er sich meldet. Problem ist nur, er hat gerade so viel Stress in seinem Job, weil er was zu tun hat. Also er arbeitet im Bundestag, in der Politik und so und hat er sehr, sehr viel Stress gerade. Und hat mir das aber auch immer wieder gesagt, was ich nicht gehört habe. Er hat immer wieder gesagt, ich habe gerade viel zu tun, ich kann mich gerade nicht auf sowas einlassen, also konzentrieren.
Okay. Ja, ja. kurze Zwischenbemerkung. Wenn jemand wahnsinnig Interesse hat,
ja,
und unbedingt will, dann findet er immer die Zeit.
Ja.
Also, ja, let it go. Wenn er wiederkommt, ist gut, wenn nicht, egal.
Ja, ja. So bin ich eigentlich jetzt auch, also meine Freundin hat das in München auch zu mir gesagt. Sie meinte, Laura, wart einfach ab. Also wart nicht in dem Sinne, von wegen warte auf ihn, sondern mach einfach dein Leben weiter, wie du es machst und guck einfach, was kommt. Und deswegen bin ich jetzt gerade auch ehrlich gesagt so, dass ich sage, okay, ich will jetzt in den nächsten Monaten mehr rausgehen wieder. Und ich habe auch Anfang des Jahres jemanden in der Bar mal kennengelernt. Da ist es aber am Ende auch so leider nichts geworden, weil er ganz starke Depressionen hatte und in Therapie musste und ich direkt gesagt habe, okay, nein, so jemand ich habe ein Helfersyndrom, ich würde am Ende die ganze Zeit nur sagen, oh ja, brauchst du noch was? Und so, das tut mir für ihn total leid, aber er muss sich mit sich selber auseinandersetzen.
Sehr guter Impuls, genauso machst du weiter.
Ja. Und deswegen, yay! Nee, und deswegen bin ich so, okay, ich will jetzt wirklich jedes Wochenende oder jede Woche gucken, wie ich rausgehen kann. Und nicht mehr dieses, also ich bin schon jemand, der gerne zu Hause hockt und in seinem Bett sich kuschelt und nicht so viel rausgeht. Und
aber einmal die Woche kannst du schon.
Genau, einmal die Woche und irgendwie auch mal ein paar andere Bars entdecken und anschauen. Und ich habe das Gefühl, ich kann schon, also die Dating-Apps habe ich seit Januar gelöscht und ich benutze sie nicht mehr, weil ich gesagt habe, ich weiß darüber, finde ich nicht auch genauso wenig jemanden wie jetzt im Wahrnehmen. Also ich weiß nicht, Dating-Apps, ich finde das Problem ist immer, ich will vorher mal so viel mit denjenigen schreiben, bevor ich den treffe und dann interpretiere ich schon so viel da rein und denke so, oh, das muss doch was werden.
Ja. Besser ist live treffen irgendwie durch irgendeine Gelegenheit. Aber also ich glaube jetzt so Richtung Ende des Gesprächs, dass die Körperbehaarung tatsächlich keine Rolle spielt für Leute, die dich wirklich interessant finden.
Ja, ich glaube
und
auch.
Und es wird immer Menschen geben, die irgendwas an dir kommentieren und blöd finden.
Ja.
Ist bei jedem so.
Ja.
Ja. Und dann weißt du aber direkt, okay, die halt nicht in meinem Leben.
Ja.
Fertig.
Ja, genau.
Ja. Und es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Ja.
Mm.
Du siehst nicht aus wie ein Gorilla-Baby.
Wirklich das ist gut so.
Und es ist, du bist genau so gewollt, wie du bist. Sag dir das immer wieder, weil es so ist, weißt du?
Ja.
Es hat schon alles Sinn. Und achte einfach darauf, dass du vom Leben was forderst und nicht nur gibst, weil sonst bist du irgendwann leer, wie so ein kleines Tütchen.
Mhm.
Ja. Und ich würde sagen, so als ersten Job suchst du dir jetzt den Schreibtisch deiner Wünsche, Träume.
Ja, ja.
Und dann rufst du den Typen an und sagst, pass auf, ich hätte hier was zu tragen.
Okay, gut.
Komm bitte mit.
Ja.
Ja. Kannst du ruhig ein bisschen insistieren, wenn er sagt, nee, heute kann ich nicht, dann sagst du, gut, dann morgen.
Ja, ja,
morgen okay, kann ich nicht. Okay, ja, dann übermorgen. Ja. Und denk immer daran, das Leben ist geben und nehmen.
Mhm.
Und achte darauf, dass es ungefähr 50-50 ist.
Ja.
Dann fühlst du dich besser mit dir selber. Und Leute, die dir blöd kommen, haben in deinem Leben nichts verloren.
Mhm.
Ja?
Ja.
Wenn du was sagen möchtest, dann sagst du es.
Okay.
Ja?
Ja.
Ja. Bei allen.
Ja.
So einfach ist es.
So einfach. Oh, schön. ja, ich hoffe mal, dass es so wirklich... Also, ja. Ich glaube, man ist auf einem guten Weg. Und ich sitze hier mit 24 und kann sagen... Das, daran kann man arbeiten und daran kann man, ja, man kann sein Leben so gestalten, wie man es möchte.
Ja.
Ist ja das eigene Leben, deswegen.
Oh, eben. Und du bist ja auch kein Einzeller, der da irgendwie den Umständen ausgeliefert ist, sondern du kannst selber agieren und selber formen.
Ja.
Und lass die Haare um Gottes Willen dran.
Das ist jetzt mein nächster Schritt auch.
Zumindest
so,
ja, bis du damit Frieden gemacht hast. Ob du sie dann dran lässt oder nicht, ist mir völlig egal. Aber du sollst sie nicht wegmachen, weil du denkst, dass irgendjemand anderes das blöd findet.
Genau.
Ja.
Ja. Deswegen habe ich es auch dran gelassen, weil ich dachte, ich fühle mich ja eigentlich so wohl.
Ja,
ich fühle mich ja so wohl. So.
Du kannst Haare wachsen lassen, wo du möchtest.
Ja. Mache ich.
Also. Okay. Danke, dass du da warst.
Ja, danke.
Ja.
Dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram therealpaulalambert oder per Mail paulalambertmail@gmail.com. Idealerweise nicht gleichzeitig. Danke.